Ich hatte diesen Montag die Gelegenheit, bei mir auf der Baustelle mit einem Bauarbeiter auch über den Glauben zu sprechen. Und so kamen wir auf das eine, auf das andere. Und als ich so dann gesprochen habe, dass Jesus Christus für mich und auch für ihn, für uns alle, am Kreuz auf Golgatha auch sein Leben gelassen hat, dass er für uns gestorben ist, dann sagt er auf einmal so ganz entrüstet, das ist alles Quatsch. Er glaubt an so etwas nicht, weil er fest überzeugt ist, und das hat er mit einem gewissen Nachdruck eines gewissen Gerechtigkeitsempfindens auch gesagt, jeder muss sich für sich selber verantworten. Und keiner kann für jemanden sterben. Das geht überhaupt nicht. Oh, dann habe ich gesagt, das ist ganz richtig. Ich kann nicht für dich sterben, du kannst nicht für mich sterben. Es ist wirklich so. Kein Mensch kann für den anderen sterben. Aber Jesus Christus ist für uns gestorben, weil er nicht nur ein Mensch war, sondern weil er auch gleichzeitig Gottes Sohn war. Und das wollte er dann wiederum nicht so irgendwie glauben, ja wie ein Mensch, der ja Gottes Sohn sein soll. Es war ein guter Mensch, der den anderen Menschen Gutes getan hat, der gute Gedanken hatte, der Gedanken des Friedens hatte, auch im Zusammenleben miteinander. Aber es waren auch ja im Verlauf der Zeit so viele andere Menschen, Religionsstifter, die auch ja gute Gedanken hatten, die auch sozusagen etwas Gutes gemacht haben. Und so hat ja jede Religion irgendwo ja ihre Daseinsberechtigung. Und so kamen wir weiter auf den Gedanken, wie wunderbar eigentlich Gottes Wort schon im Alten Testament Verheißungen gegeben hat auf Jesus Christus, auf sein Kommen, auf den Auftrag, den er auch ausführen möchte oder ausführen soll, auch hier auf Erden. Und ich dachte, wir stehen jetzt so 2 Wochen vor dem Heiligabend. Und wir haben jetzt den 2. Advent und sind ja in dieser Erwartung sozusagen des Kommens Jesu. Wir werden es ja in 2 Wochen feiern, dass er gekommen ist auf diese Erde. Aber wie ging es eigentlich den Menschen damals, die gelebt haben, zu der damaligen Zeit? Wie haben sie es erlebt? Und so lasst uns heute Abend so einige Verheißungen aus dem Alten Testament auch herausnehmen und die Erfüllung auch im Neuen Testament auch finden. Ich hoffe, dass viele von uns ihre Bibeln dabei haben. Wir haben ja eine Bibelstunde heute und wir werden heute mit der Bibel auch verstärkt auch arbeiten. Ich werde nur einige Prophezeiungen heute anführen. Es gibt so viele, ja, aber wir werden nur auf einige auch eingehen. Lasst uns bitte 1. Mose 3, Vers 15 aufschlagen. Vers 15, ein sehr bekannter Vers. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier spricht Gott auch zu Adam und Eva. Wir werden uns die Folgen auch des Sündenfalls auch in den Versen auch beschrieben. Und hier dieser ganz besondere Vers, der scheinbar hier, ja, es kann doch nicht sein, dass Gott so ganz am Anfang schon eine Prophezeiung auf Jesus Christus auch gibt. Und doch ist es eine. Die Erfüllung finden wir in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 25. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Wir wollen noch einmal die Stelle aus 1. Mose 3, Vers 15. Also es wird eine Feindschaft hier gesetzt, sagt Gott, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er, der Same dieser Frau, wird dir den Kopf zertreten. Und hier jetzt die Erfüllung, 1. Korinther 15, Vers 25. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und wir wissen, in Jesus Christus ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen. Er hat den Teufel besiegt, er hat den Tod besiegt. Lasst uns bitte in 1. Mose 49, Vers 10 aufschlagen. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Und die Erfüllung Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Auch eine sehr bekannte Schriftstelle, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und die Bedeutung möchte ich auf dieses Wort in 1. Mose legen, auf Schilo. Weiß jemand, was dieses Wort bedeutet? Ein Held, okay. Genau. Schilo heißt Ruhebringer. In der Elberfelder Übersetzung soll es wohl so übersetzt sein, habe ich einen Hinweis. Und hier diese bekannten Verse in Matthäus 11, wie es hier heißt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt kommt's. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ladet zu sich ein, sagt, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden. Er ist der Ruhebringer. Lasst uns zu dem nächsten Gedanken übergehen, Jesaja 19, Vers 20. Jesaja hat besonders viele Verheißungen, auch auf den Messias. Jesaja 19, Vers 20. Und hier wollen wir das Augenmerk auf das Wort Retter legen. Jesaja 19, Vers 20. Oder lasst uns ab dem 19. Vers schon lesen. An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze. Und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Herrscharen im Land Ägypten. Denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker, und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten. Er wird ihnen einen Retter senden. Und die Erfüllung Matthäus 1, Vers 21. Matthäus 1, Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wenn wir verstanden haben, in welchem Zustand eigentlich die Menschheit sich befunden hat, dann hat die Menschheit einen Erretter gebraucht. Das war so zwingend notwendig. Seht, ohne Jesus, ohne dass er jetzt auf diese Erde gekommen wäre, wären wir hoffnungslos dahingegeben, wenn er nicht für uns gestorben wäre. Und darum auch dieser Gedanke, Erretter. Ohne ihn wären wir hoffnungslos dahingegeben. Wir wollen jetzt den Gedanken auf Erlöser richten. Jesaja 59, Vers 20. Jesaja 59, Vers 20. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und die Erfüllung in Titus 2, Vers 14. Titus 2, Vers 14 heißt es, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Und hier der Gedanke besonders, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gottlosigkeit zu erlösen. Und auch hier der gleiche Gedanke wie beim Retter. Er war der Erlöser. In seinem Namen, durch seinen Tod, durch sein Blut, was am Kreuz auf Golgatha geflossen ist, konnten wir nur erlöst werden. Durch nichts anderes. Lasst uns weitergehen, welche Namen auch prophezeit wurden auf den Herrn Jesus. Zum einen Jesaja 7, Vers 14. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt Gott mit uns. Und jetzt die Prophezeiung, Matthäus 1, die Verse 22 und 23. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Gott hat nicht nur einen besonderen Namen hier schon prophezeit im Alten Testament, sondern er hat schon etwas auch zu einem Stamm gesagt. Auch hier finden wir wieder in Jesaja die Prophezeiung Jesaja 11, aus welchem Stamm der Herr Jesus kommen soll. Jesaja 11, der erste Vers. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und Vers 10. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Lasst uns die Erfüllung in Apostelgeschichte 13 lesen. Apostelgeschichte 13. Vers 22 und 23. Und da verkündigt der Apostel Paulus: Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Hier nochmal die Verknüpfung aus dem Stamm Isai und hier nochmal die Betonung als Retter erweckt. Es ist interessant, dass Gott genau auch den Zeitpunkt des Kommens Jesu vorausgesagt hat. Ich habe es mal gelesen und möchte es weitergeben, was ein Bruder dazu geschrieben hat. Zum einen lasst uns noch einmal in 1. Mose 49 1. Mose 49, Vers 10 reingehen. Wir haben den Vers noch schon gelesen, aber die Bedeutung jetzt woanders liegen. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Noch einmal. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, bis der Messias kommt, können wir sagen. Das heißt, bis der Messias kam, war der Zepterstab bei Juda. Und als der Messias kam, da war er eben nicht bei Juda. Und was meint es? Das meint, dass Herodes, der ja bei der Geburt Jesu regiert hat, das war der erste ausländische Fürst, der Israel regiert hat. Herodes war der erste ausländische Fürst, der Israel regiert hat. Ein zweiter Gedanke auf den Zeitpunkt des Kommens Jesu, lasst uns in Daniel reingehen. Daniel 9, Vers 25. Daniel 9, Vers 25 heißt es: So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Also von dem Zeitpunkt, wo Jerusalem nach der Verschleppung nach Babylon wieder erbaut wird, bis zu dem Gesalbten, steht hier, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Und der Bruder, der hat es so ausgelegt, ähnlich wie wir es auch zum Beispiel finden bei dem Volk Israel, als sie gegen Gott gemurrt haben und sie 40 Tage die Kundschafter ja Kanaan erkundigt haben und dann das Volk ja sich aufgelehnt hat, hat Gott gesagt, für jeden Tag bekommt ihr ein Jahr. Und wenn wir hier jetzt die 69 Wochen mit den Tagen, mit 7 Tagen multiplizieren, dann kommen wir auf eine Zahl von 463 Tagen. Und wenn wir das Ganze ein Tag für ein Jahr nehmen, dann sind es 483 Jahre. Und wenn wir von dem Wiederaufbau wiederum das Ganze rechnen, was 457 vor Christus war, wo Jerusalem wieder aufgebaut wurde, also 457 vor Christus, und dann die 483 Jahre dazu rechnen, dann kommen wir in das Jahr 26, schreibt der Bruder, und das ist das Jahr, wo Jesus getauft wurde, wo Jesus offiziell seinen Dienst auch angetreten hat. Wir können auch auf die Verheißung eingehen, wie er zur Welt kommen sollte. Auch eine sehr bekannte Verheißung durch eine Jungfrau. Lasst uns diesen Gedanken noch lesen. Wieder in Jesaja 7, Vers 14, auch das haben wir schon gelesen. Mit der Betonung hier, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und die Erfüllung Matthäus 1, 18 und 19. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Auch hier etwas Besonderes, dass ein Kind geboren werden sollte, der nicht von der Abstammung eines Menschen sein sollte, da schon so viele Jahrhunderte vorher prophezeit wurde und hier bei Maria auch in Erfüllung gegangen ist. Wir haben einen weiteren Hinweis auch auf den Ort der Geburt. Und den finden wir im Propheten Micha. Propheten Micha, den 5. 5. Kapitel. Den 1. Vers. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ganz genau beschrieben der Ort Bethlehem und die Bedeutung, oder die Erfüllung, muss ich so sagen, die finden wir in Matthäus 2, die Verse 1 bis 6. Matthäus 2, 1 bis 6. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Eine Verheißung, die in Erfüllung gegangen ist. Und mich hat es, ja, diese wenigen Verheißungen, die haben mich ja so im Herzen doch bewegt. Und mir kamen so die Gedanken, für uns ist es eigentlich klar auf der Hand. Es ist so genau beschrieben vom Zeitpunkt, es ist die Stadt genannt, es sind so viele Eigenschaften, Jesu genannt als Erlöser, als Erretter, dass er die Macht hat, Menschen zu erretten, die Sünden zu vergeben. Und als Bibelleser wissen wir, dass nicht alle Menschen zu der damaligen Zeit Jesus erkannt haben. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist, es gab eine Reihe von Menschen und hier wendet sich der Herodes an die Schriftgelehrten. Er stellt ihnen die Frage bezüglich dem Messias, bezüglich dem Gesalbten und die wissen es ganz genau, wo er geboren sein wird. Aber das Interessante ist ja, dass diese Menschen das Wissen hatten, aber Jesus Christus persönlich nicht angenommen haben. Und das gibt uns einen Gedanken. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns im Wort Gottes auskennen, dass wir auch in solchen Gesprächen, wie ich jetzt am Montag war, ja, dass wir durchaus Gottes Wort nehmen können, ja, dass wir sagen können, Jesus Christus war kein Durchschnittsmensch, ja? Ein normaler Mensch, sondern es war Mensch und Gott zugleich. Und zwar ein Mensch, der Jahrhunderte davor auf ihn prophezeit wurde und alle sozusagen in der ganzen Bibel sich auf ihn konzentriert und alles in ihm auch in Erfüllung gegangen ist. Es ist wunderbar, dass wir uns da auskennen und es ist gut. Aber Geschwister, allein das Wissen, das ist mir so groß geworden, dass die Bibel recht hat. Allein das Wissen, dass es alles so stimmt, das muss persönlich uns noch gar keinen Vorteil bringen. Gar keinen Vorteil. Und wir wollen uns jetzt ganz kurz zwei Menschen zuwenden, die es irgendwie verstanden haben zu der damaligen Zeit, die Prophezeiungen für sich persönlich richtig anzuwenden. Hat jemand eine Ahnung, an wen ich denke? Ja, lasst uns mal Lukas 2 aufschlagen. Lukas 2 von dem 25. Vers. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach. Lasst uns ein paar Verse weiterlesen. Es wird von einer Prophetin Hanna gesprochen. Vers 36. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Wo war jetzt wirklich der Unterschied gewesen zwischen den Schriftgelehrten und diesen zwei Personen? Ich bin mir überzeugt, dass sowohl Simeon als auch Hanna sich auch im Gesetz ausgekannt haben und dass sie auch einige Prophezeiungen durchaus genauso kannten, wo er geboren sein wird und so weiter und so fort. Aber es gibt so einen bedeutenden Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen. Die einen, die Schriftgelehrten, sie hatten das Wissen gehabt. Und scheinbar, wenn wir so die Evangelien lesen, sie hatten ihre Selbstgerechtigkeit gehabt, dass sie so viel wissen, dass sie eigentlich viel mehr wissen wie die anderen. Aber etwas konnte Gott bei ihnen nicht finden, was er bei Simeon und bei Hanna gefunden hat. Lass uns nochmal Vers 25 aufmerksam betrachten. Und dieser Mensch, Simeon, war gerecht. Gott spricht ihn gerecht. Nicht die Selbstgerechtigkeit in den eigenen Augen, sondern Gott spricht einen Menschen gerecht. Er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und Vers 27, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Die Hanna noch mal ganz kurz. Vers 37. Sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und auch sie konnte Gott anleiten, dass sie zu derselben Stunde hinzukam und Jesus erkannte und Gott dafür auch die Ehre gab. Seht dieser bedeutende Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Und mir ist er so groß geworden. Seht, wir können uns bestens im Wort Gottes auskennen. Wir können andere Menschen auch unterweisen. Ja, vielleicht ihnen aus unserem Wissen, vielleicht durchaus auch den Weg irgendwie zu Jesus auch geben. Wisst ihr aber, wenn, wie es hier von Simeon heißt, in dem 27. Vers, und er kam auf Antrieb des Geistes. Wenn wir nicht diese enge Verbindung mit Gott haben, dass er uns anleiten kann, dass er uns führen kann, dass wir im passendsten Moment zu den Menschen auch hinzutreten können, wo Gott an ihren Herzen angefangen hat zu arbeiten, wo sie vielleicht Zweifel haben, wo sie Fragen haben, dass Gott uns anleiten kann, dass wir gerade in diesem Moment diesen Menschen eine Hilfe sein können, dass Gott uns anleiten kann, einfach so unsere Knie zum Gebet zu beugen, um eine bestimmte Sache auch zu beten. Kann das Gott tun mit uns? Kann Gott uns anleiten? Kann Gott uns führen? Seht, wir sehen diese persönliche Verbindung, die sowohl Simeon als auch Hanna mit Gott hatten, was die anderen Menschen nicht hatten. Und das ist etwas, was mich besonders auch bewegt hat. Und wir stehen, wisst ihr, Geschwister, ja, 2 Wochen ist es bis zum Heiligabend, Aber Advent und Heiligabend, das richtet eigentlich unsere Blicke auf das zweite Kommen Jesu. Und auch da ist wiederum die Frage, wir können uns bestens in der Schrift auskennen, aber was entscheidend sein wird, das ist die persönliche Verbindung, die persönliche Beziehung mit Gott. Stehen wir in dieser Gnade? Wird Gott uns persönlich gerecht sprechen oder sind wir in unseren eigenen Augen vielleicht selbstgerecht? Wird Gott uns das Zeugnis geben, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir bereit sind für sein Kommen oder erfüllen wir nur eine Norm? Das soll auch der Advent uns erinnern, das zweite Kommen Jesu. Und das lag mir so auf dem Herzen und ich wollte die Gedanken ja euch weitergeben. Das Wichtigste ist, dass wir einfach bereit sind für sein Kommen. Dass wir treu erfunden an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir unser Bestes tun, dass wir aus Liebe ihm gegenüber, ihm von ganzem Herzen dienen, dass wir aber persönlich für uns, was unsere Errettung anbelangt, dass wir einfach bereit sind, dass wir unter der Leitung seines Geistes stehen. Und es ist Gottes Wille, dass wir nicht nur für unsere Errettung sozusagen auch sorgen, sondern dass wir dieses Licht anderen Menschen auch weiterbringen. Und dass wir Menschen es auch weitergeben, dass wir ihnen mitteilen. Es kommt nicht auf den Buchstaben drauf an, sondern es kommt darauf an, dass jeder Einzelne Leben aus Gott bekommt, dass er den Herrn Jesus Christus als Erretter persönlich anerkennt. Es gibt keine andere Religion, es gibt keine andere Friedensstifter auf dieser Erde, die auch durchaus andere Religionen begründet haben. Es gibt nur Jesus Christus. Und Gott möge uns helfen, auch in diesen Gesprächen auf den Punkt kommen, ja, dass wir auf das Zentrum, auf Jesus Christus kommen. Gott segne uns. Amen.